Herzlich willkommen. Hier ist wieder der Eine Welt Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulze. Ich bin vom Nord-Süd-Forum München. Mein heutiger Gast ist der Thomas Böhner. Er ist vom Verein Help Liberia, Verein für medizinische Hilfe in Liberia. Dranbleiben, es wird eine spannende Stunde und unser Schwerpunkt ist, welche Erfahrungen hatte der Thomas in der Bewältigung der Ebola-Krise? Was hat geklappt, was hat nicht geklappt und was ist daraus zu lernen für die Zukunft? Thomas, stellst du dich nochmal selbst vor damit, weil wenn ich es machen würde, dann würde ich eine Menge vergessen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Erstmal ja, ein großes Dankeschön, dass ich überhaupt hierher kommen darf, Heinz. Wunderbar. Gut, ganz kurze Vorstellung. 2005 war ich in Liberia, habe dort ein Dreivierteljahr etwa im Hinterland Buschkliniken betreut, 5 an der Zahl, ein kleines 109-Betten-Krankenhaus betrieben und später dann meine eigene Hilfsorganisation gegründet, wieder 2 von diesen Buschkliniken reanimiert. Und man muss wissen, dass 14 Jahre lang dieses Land unter Charles Taylor, unter diesem Diktator gelitten hat, ein Bürgerkrieg, der seinesgleichen gesucht hat, Kindersoldaten, Blutdiamanten, das sind die Schlagwörter von damals. Und ich habe halt versucht, mit einigen Helfern in Liberia, nur Einheimischen, jetzt im Moment 17 an der Zahl, ein festes Stammpersonal, kann man fast sagen, vor allem im immer vernachlässigten Hinterland, die medizinische Hilfe wieder aufzubauen und der dortigen Regierung zu helfen. Eine Präsidentin, die den Friedensnobelpreis bekommen hat 2011. Ja, und so ging das langsam los und ist immer fester, besser, stabiler geworden mit unserem Gesundheitssystem dort im Hinterland.
Und du lebst und arbeitest in Bayern?
In Fürstenfeldbruck.
Und bist tätig als?
Intensivkrankenpfleger dort.
Ja, also ja. Medizinische Kenntnisse.
Ja. Habe einiges an medizinischer Erfahrung, ja.
Hake ich nochmal nach, weil man immer mit Begriffen vielleicht Probleme kriegt. Wenn du sagst Buschkliniken, ist das ein negativer Begriff oder darf man es politisch korrekt so sagen?
Busch nennen die Leute einfach dort alles, was der Hinterland ist. Mhm. Das Hinterland, also das heißt, hier würde man bei uns sagen, den Wald. Mhm. Ja, die Region, die Diaspora oder wie auch immer. Ja. Nicht die Großstadt. Mhm. Und Klinik heißt dort, wie überall in der ganzen Welt, auch in Indien, Afghanistan, in unterentwickelten Ländern, heißt Gesundheitsstationen, Health Post. Ja? Mhm. Mhm. Die Leute kommen, warten. Während der Wartezeit wird eine kurze Education, eine Gesundheitserziehung durchgeführt. Dann werden sie registriert nach den Regeln des dortigen Landes, also gesetzeskonform einfach, werden untersucht mit den Mitteln, die man dort zur Verfügung hat, meist ohne Strom, was aber auch gut möglich ist. Dann wird noch der Impfstatus gecheckt und kriegen eben die Medikamente. Was aber rund um die Uhr läuft, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, das sind Schwangeren-Check-ups und das ist natürlich Geburtshilfe in sauberen, hygienischen Räumlichkeiten. Mhm.
Zu unserem Thema, also was man ja merkt, wir sind ja vergesslich oder sind vergesslich gemacht worden. Als die Ebola-Krise da war, das ist alle 15 Minuten im Rundfunk, kam das Ganze und jetzt haben wir andere Themen. Jetzt hat man das Thema Oktoberfest die ganze Zeit und erste Zeit 1 Million Besucher, 1 Million Liter Bier, könnte auch eine Krise sein, eine Alkoholkrise. Aber nach dem Motto Ebola, da war doch mal was. Kannst du uns noch mal so ein bisschen Nachhilfe geben für all die, die das wieder vergessen haben?
Ich muss dazu hinzufügen, dass ich nach meinem Projekt, nach unseren Kliniken, einmal im Jahr nur schauen kann. Ein Krankenpfleger verdient nicht allzu viel. Ja, und so habe ich das schon richtig etabliert, dass ich immer, wirklich immer jedes Jahr im März, April dorthin fliege. Und als ich letztes Jahr 2014 im März dort war, genau gerade im März ging es los. Ja. Mittlerweile wissen wir, dass das Virus schon im Dezember 2013 dort war, wahrscheinlich schon Jahre, Jahrzehnte früher, ja, in Fledermäusen, im Nachbarland Guinea. Guinea spricht man es aus, Guinea schreibt man es, Guinea, ja. Und im März habe ich dann das direkt mitverfolgt in der Presse, im Transistorradio, was neben uns lief und so. Und da ging es so los, um das einmal wirklich so vom Inneren so richtig rüberzubringen, zu erklären. Sehr wahrscheinlich haben Fledermäuse Mangos gefressen, reingebissen. Kinder haben wahrscheinlich damit gespielt. Es gibt da so ein Ratespiel, ja. Welche Mango, welche Plamme ist von der Fledermaus gebissen worden? Mhm. Haben die gegessen, reingebissen und so, sind infiziert worden. Mhm. Das Ganze war unterschwellig, noch nicht groß zum Ausbruch, weil es wirklich im allertiefsten Busch kaum Kommunikation, kaum Bewegung gibt. Die Leute bleiben unter sich, ja. Aber Beerdigungen. Beerdigungen sind in Liberia und in den ganzen westafrikanischen Ländern die größten Feiern, die es überhaupt gibt. Kein Geburtstag, keine Weihnachtsfeier ist so groß wie eine Beerdigung.
Ja.
Und dann kommen also Hunderte von Großfamilienmitgliedern zusammen, haben gefeiert und so war es da auch. Es war im März 2014. Ein älterer Mann ist schwer krank geworden, ein Liberianer, der über die Grenze ging nach Guinea. Ist dann sofort wieder zurück, schwerkrank, begleitet worden von einer Enkeltochter. In Liberia ein bisschen ein besseres oder weniger schlechtes Gesundheitssystem als in Guinea. Sie hat ihn ins Krankenhaus gebracht, da ist er kurze Zeit später gestorben. Und jetzt hat sich die junge Frau auch schlecht gefühlt, ist schnell nach Monrovia in die Hauptstadt und da hat sie auf diesem ganzen langen, langen Weg, ja, teils tagelang von Sammeltaxi zu Sammeltaxi, wahrscheinlich dann die Bevölkerung infiziert. Mhm. Und so ging alles los. Ja, das war im März letzten Jahres.
Mhm. Ja. Und dann ist das rapide, rapide angestiegen und hier in den Medien ist es immer deutlicher geworden. Und du wolltest als Mediziner dann mithelfen und da ist es dann wohl anders gekommen, als du erst geplant hast. Kannst du noch mal ein bisschen und ganz kurz wirklich noch mal rückerinnern, Ebola, wie buchstabiert man das? Was muss ich darunter vorstellen?
Ebola ist eine Bluterkrankheit. Ja. Es ist ein Virus, der wahrscheinlich schon jahrzehntelang im Kongo, aber auch im Nachbarland in Guinea war, ja, und kaum zum Ausbruch kam, weil die Bevölkerung sich einfach nicht so viel bewegt. Es war im tiefsten, tiefsten Wald. Und die ersten Symptome, das geht über richtigen Hautkontakt. Ja? Es ist nicht airborne, heißt es, wird nicht über Luft übertragen, sondern wirklich durch Hautkontakt von infizierten Menschen. Mhm. Und dieser Virus bleibt in der Flüssigkeit auch nur kurze Zeit, ja? Minuten, höchstens einmal Stunden oder was am Leben. Das heißt, irgendwo eine Pfütze oder was draußen in der Sonne und nach ein paar Stunden ist es nicht mehr ansteckend. Ja? Was kriegt man? Man kriegt natürlich Abgeschlagenheit und Fieber, das sind die ersten Symptome. Und deswegen wird auch jeder, der verdächtig ist, der ausreist oder was aus Liberia, auch jetzt noch Temperatur gemessen. Wobei das vorsichtig anzuschauen ist, weil man kann seine Temperatur, sein Fieber ja mit Medikamenten runterdrücken. Mhm. Ich schlucke ein Paracetamol, ein Aspirin, habe kein Fieber mehr und trotzdem ist die Krankheit der Virus in mir. In den offiziellen Verlautbarungen hieß es am Anfang so, dass es 3, 4, 5 Tage dauert, bis die Krankheit zum Ausbruch kommt. Man weiß durch die Praxis, dass das widerlegt ist. Es dauert manchmal nur 2, 3 Tage oder noch kürzer. Ja? Dann kriegen die Leute Erbrechen, Bluten aus Nase, aus allen Körperöffnungen hinten raus auch, ja? Innere Blutungen und dann weiß man leider auch von den großen ETU, den Ebola Treatment Units von Ärzte ohne Grenzen, wenn die Leute anfangen mit dem Schluck auf, dann dann ist keine Hilfe mehr, dann ist aus, dann kann man gar nichts mehr tun. Aber es ist eine Krankheit, die nicht alle tötet. Also dieser Stamm, dieser Virusstamm, gut 60% nur, wobei das natürlich zynisch klingt. Und wer kräftig ist, wer Widerstandskraft hat, ja, wer gut ernährt ist, einen guten konditionellen Gesundheitsstand hat, der kann überleben.
Ja. Gut, aber in dieser Situation, das ist dann praktisch immer mehr bekannt geworden, auch, ich denke, so richtig als in USA, in Europa, in anderen Ländern der Virus aufgetreten ist, kommen wir nochmal dahin. Du hattest dann natürlich mitgekriegt und wolltest auch mithelfen, weil du einfach die medizinischen Kenntnisse hast und weil du, wie du vorher gesagt hast, auch die Erfahrungen in kleinen Kliniken, in sogenannten Buschkliniken oder Gesundheitsposten im Land.
Also ich hatte ja früher ein 109-Betten-Krankenhaus mitgeleitet, ja, und diese 5 Buschkliniken aufgebaut. Und wenn man mit der winzigen, schwachen Infrastruktur, medizinischen Infrastruktur des Landes so lange zu tun hat, dann kriegt man sehr viel Erfahrung mit. Ja. Mhm. Ich glaube schon, behaupten zu dürfen, dass ich in Deutschland derjenige bin, der in Liberia dazu am meisten weiß. Ja. Mhm. Dazu kommt noch verliebt, verlobt, verheiratet, dass ich eine sehr, sehr große liberianische Familie habe, einen ganz großen Freundes-, Bekannten-, Familienkreis in Liberia, habe auch ein Netzwerk aufgebaut von allen Leuten, die in Deutschland leben und etwas mit Liberia zu tun haben. Ne? Mhm. Ja, und dann kam plötzlich ganz unerwartet für mich mit Freude und Hoffnung der Aufruf von der Verteidigungsministerin von der Leyen, Helfer in dieser Krise runterzuschicken aus Deutschland, um dem Land zu helfen.
Ja, ja, so hat es geheißen, genau.
Ja, genau. Ja, das waren zuerst einmal Bundeswehrsoldaten und da haben sich dann Hunderte, Tausende gemeldet, ich natürlich auch. Ich habe, muss ich schon gestehen, die Chance gesehen, dass ich jetzt halt einen zusätzlichen Trip machen kann zu meinem jährlichen, den mir die Regierung zahlt. Aber ich wollte wirklich auch dem Land mit meinem Wissen und Erfahrung helfen. Ich habe unglaublich viele Beziehungen, weiß, wo man günstige Baumaterialien kaufen kann, weiß, wie die Reglements sind, die Gesetzesvorlagen, wo, wie, was man am schnellsten jetzt braucht, um ein Camp, ein Lager aufzubauen. Ja, habe ich ja einige von diesen aufgebaut, medizinische Untersuchungszentren. Ja, und dann war die Odyssee, wie, wo bewerbe ich mich? Und so bin ich wie Buchbinder Wanninger vom Bundesministerium der Verteidigung zum Entwicklungshilfeministerium geschickt worden, von dort wieder dann zum Außenministerium. Es hat Wochen, Monate gedauert, bis ich gewusst habe, wer für mich der richtige Ansprechpartner ist, wo ich mich hin bewerben soll. Und als dann das alles durchgegangen ist, sprich beim Roten Kreuz, beim Deutschen Roten Kreuz, hat es Monate gedauert.
So viel zu der Kompetenz in solchen Angelegenheiten.
Da will man helfen und dann sind keine Kontakte, keine Direktiven, keine Road zum Access, keine Möglichkeit, wie man helfen kann da. Also das ist eigentlich ein Trauerspiel unserer Bundesregierung gewesen damals.
Ja. Komm nochmal, also bei mir war, du bist ja im, euer Verein ist ja auch im Nord-Süd-Forum, als du gesagt hast, so jetzt bin ich mal eine Zeit lang weg und bin in Sachen Ebola unterwegs, da war bei mir durch die Fernsehbilder die Vorstellung, der Thomas ist dann irgendwo in diesem ganzen Raumanzügen und ist dann voll aktiv und kommt ganz müde zurück, weil man das alles hört, dass die Arbeit so anstrengend ist. Und du hast aber dann gesagt, es lief leider ganz anders.
Es lief ganz anders, ja. Also das Auswahlverfahren erst einmal hat sehr, sehr lange gedauert. Dann hat man eine Ausbildung bekommen, jetzt in meinem Fall für Süddeutschland in Würzburg, vom Würzburger Truppeninstitut und Ärzte ohne Grenzen in Kooperation. Aber halt sehr spät, das war im Oktober letzten Jahres. Und wenn man jetzt halt sieht, dass die Hochzahl der ganzen Ebola-Fälle im Juli, August, September war, dann war allein das schon viel zu spät und zu langsam reagiert. Ja. Mhm. Dann werden die Leute ausgebildet. Ich bin von Tausenden von Leuten, die sich beworben haben, in kleinen Kreis der Bewerber aufgenommen worden, bin ausgebildet worden, 3 Tage in Würzburg und dann haben wir gewartet. Gewartet auf einen Anruf aus Berlin, jetzt geht's los. Ja, und nichts kam. Man fragt nach, ungeduldig, wird immer ungeduldiger, sitzt auf heißen Kohlen, kriegt jeden Tag mit, nicht nur durch meine Mitarbeiter, die mittendrin stecken in dem Gebiet, mit denen ich täglich telefoniere, sondern auch durch meine Stiefkinder, meine Familie dort, wie langsam die Menschen dahin siechen, wirklich sterben und will hin und helfen. Und dann heißt es von Berlin aus, wir müssen warten, bis das Ebola Treatment Unit fertiggestellt worden ist. Eröffnet worden ist es dann...
Und das ist also ein medizinisches Krankenhaus oder was muss man darunter verstehen?
Das war ein riesengroßes Camp, ja. Ich schätze mal etwa, mein Gott, grob, ich war dreimal dort, 100 mal 100 Meter. Und die wollten das halt sehr professionell und sehr vorbildlich aufbauen. Haben sie auch geschafft, das Rote Kreuz dort. Aber dadurch, dass sie es eben so perfektionieren wollten, hat es bis Ende des Jahres gedauert. Und dann war einfach alles zu spät. Es war kein Ebola-Kranker mehr da. Dieses deutsche Ebola Treatment Unit hat niemals einen Ebola-Kranken gesehen. Da war kein einziger Ebola-Kranker drin.
Und Gottes Willen. Also, ja.
Das ist ein Trauerspiel, was die Bundesregierung da geleistet hat, dass sie da viel zu langsam, viel zu spät geschalten hat. Gibt auch Walter Lindner, der Ebola-Beauftragte der Bundesregierung, mittlerweile selbst zu.
Ja. Thomas, du hast gerade schon mal berichtet, wie seltsam das Ganze angegangen wurde von Deutschland aus. Und ich habe noch im Kopf, dass dann noch mal ein wirklich negatives Beispiel für Katastrophenhilfe sehr, sehr leider anschaulich darzustellen ist. Also da war die Frage, es wurde dann ein Behandlungszentrum, sehr modern, sehr deutsch, sehr gründlich aufgebaut. Und was gab es da denn alles an Erfahrungen, die du mitgekriegt hast, was so eigentlich nicht hätte sein sollen?
Die ganze Weltbevölkerung und auch die Regierungen und natürlich auch die großen internationalen erfahrenen Hilfsorganisationen haben sich selber gewundert, warum alles so unglaublich zäh und langsam vonstatten geht. Ja? Was ist passiert? Die Vorhut hat Wochen und Monate gebraucht, um auszuloten, wo sie das hinbauen können. Und dann, statt jetzt dahin zu bauen, wo nichts ist, haben sie ein Ebola-Behandlungszentrum hingebaut, wo die Chinesen direkt daneben sind, wo die Amerikaner sind, wo Ärzte ohne Grenzen das größte Ebola-Behandlungszentrum der Welt installiert hat, fast schräg gegenüber. Ja. Natürlich jetzt an der Zufahrtsstraße zum Flughafen mit dem wunderbaren Hotel daneben, dem Golden Gate Hotel mit fantastischen Unterkünften für die deutschen Mitarbeiter. Aber vergessen, dass im Hinterland die immer noch zehn, hunderttausende von Menschen gar nichts haben. Ein Konglomerat von Ebola-Behandlungszentren und die Deutschen setzen ihres noch mit rein dazu. Eine Politik, die ich nicht verstehe. Dann kam noch dazu, dass Liberia eigentlich durch die erfahrenen großen indischen Baumärkte, gut geführt, wirklich große Baumärkte, alles an Materialien hat in aller erreichbarer Nähe zu einem Bruchteil von dem, was es bei uns in Deutschland kostet. Aber das Internationale Rote Kreuz hat die Reglement, dass sie alle Dinge in Paletten, in Containern, in EU-Paletten von Berlin aus reinfliegen müssen. Was das allein an Transportkosten für uns Steuerzahler jetzt dann noch kostet im Vergleich zu dem, wenn man das gleich im Landesinneren kauft, das ist nicht auszudenken.
Ich glaube, du könntest noch ziemlich lange weitermachen über solche seltsame Katastrophenhilfe. Gucken wir doch mal, du hast dann gesagt, du hast dann... weil einfach keine Patienten wirklich da waren. Wie hast du es dann weitergemacht, damit sich das Ganze irgendwie noch lohnt?
Ich habe natürlich vorsichtig, aber immer ungeduldiger nachgefragt in Berlin, wann denn jetzt endlich ich als gut ausgebildeter Mann für dort zum Einsatz kam. Und als dann das Februar dieses Jahres wurde, dann habe ich die Wahl gehabt, jetzt zu gehen. Jetzt in ein Ebola-Behandlungszentrum, ein deutsches, wo es keinen Ebola-Patienten mehr gibt im ganzen Land. Liberia war Ebola-frei, ja, ist auch offiziell von der WHO kurze Zeit später als Ebola-frei erklärt worden, im März dann. Oder aber, wie ich sonst im regelmäßigen jährlichen Turnus mache, für meine Organisation meine Projekte hinzufliegen. Und das habe ich natürlich dann getan, das war mir viel lieber. War im März dort. Und im März gab es dann noch einmal einen Ausbruch. Eigentlich war das Land wirklich schon verändert. Ja? Die dortige Präsidentin hat es geschafft, ihre Bevölkerung so zu motivieren, ihr so bewusst zu machen, dass sie ihr Verhalten ändern muss, dass von den drei betroffenen Ländern, Sierra Leone, Guinea und Liberia, mhm. ihr Land Liberia als erstes Ebola-frei mhm. erklärt worden ist. Und das ist ein ganz großes Dankeschön an die Frau dort. Also die macht meiner Ansicht nach gute Politik. Ja. Dann kam natürlich ein Rückschlag, ja, haben vielleicht viele mitverfolgt. Ich selber habe darunter gelitten, wie ich wieder zurückkam von Liberia, habe ich erst einmal 3 Wochen nicht in meinen Arbeitsplatz, nicht in mein Krankenhaus dürfen, weil eine einzige Person ja, von den 4,5 Millionen Liberianern einen Blödsinn gemacht hat. Das war einer der Überlebenden, ein Survivor. Mhm. Und diese männlichen Überlebenden tragen das Ebola-Virus noch 70 Tage lang in ihrem Sperma mit sich. Ja? Mhm. Und wenn die Männer es nicht mehr aushalten in dieser 70-Tage-Zeit und die Abstinenz eben durchbrechen, der Mann hat seine Freundin angerufen, 2 Tage später war sie infiziert, 2 Tage später ist sie gestorben und sofort danach hat die ganze Bevölkerung dort in der Hauptstadt diesen einen Mann gejagt, weil der das Land wieder zurückgeschlagen hat in die Ebola-Zeit. Ja. Das, was die WHO das Land erklärt hat als Ebola-frei, hat dieser Dummkopf jetzt alles für Absurdum erklärt. Ja. Und nicht nur Liberia, sondern ich habe dann auch drunter leiden müssen, habe nicht weiterarbeiten dürfen erst einmal, weil mein Arbeitgeber Angst gehabt hat, dass wenn ich von meinem Land wieder zurückkomme nach Deutschland, dass ich dann einen kleinen Virus mitnehme.
Und hast du dann in der Zeit in den Gesundheitszentren, Buskliniken in Richtung Ebola auch was festgestellt? Dass, also zum Beispiel hat man hier gehört, das Verhalten der Menschen ist anders geworden, speziell Begrüßungsriten und was, ja, ich sag's einfach flapsig, was alles noch so dazugehört.
Ja, also es ist ja so, wie wir am Anfang schon gehört haben, dass sich Ebola weiter verbreitet durch Kontakt, direkten mhm. Körperkontakt. Ja. Ja. Es ist ganz groß programmiert worden und dann auch wirklich im gesamten Verhalten der Bevölkerung manifestiert, auch jetzt noch, es gibt keinen Handshake. Und wer einmal nicht nur in Liberia, auch in Westafrika, sei es in Ghana, in Nigeria oder sonst irgendwo war, der weiß, dass der westafrikanische Handschlag etwas ganz Wichtiges mhm. ist. Das heißt, wem ich die Hand schüttle, das ist nicht mehr mein Feind, ja. Das ist mein Freund. Mhm. Zu dem habe ich Vertrauen, ich will mit ihm auf einer Basis stehen. Und das ist mit einem Mal mhm. verboten. Auch keine Umarmung mehr. Man muss sich das vorstellen, ich kann meine eigene Schwiegermutter nicht mehr umarmen. Ja. Die Beerdigungen dürfen nicht mehr so stattfinden wie früher. Keine Waschungen mehr, kein Herzen, kein Küssen mehr und so. Ja. Die Zusammenkünfte von Menschen, alles war verboten. Es hat monatelang keine Schulen mehr gegeben, kein Unterricht mehr. Ein Ausfall von fast einem Jahr. Ja. Das heißt natürlich auch, die Lehrer haben kein Einkommen bekommen. Ja. Ja. Familien haben gelitten. Die Ernte hat gelitten. Keine Erntehelfer mehr da in der Landwirtschaft. Ja. Die Märkte sind jetzt noch reduziert. Es gibt viel weniger Lebensmittel. Das, was da ist, ist extrem teuer. Also das ganze Land hat sich massiv verändert. Und wir hoffen eigentlich auch, dass diese Veränderung zum Positiven jetzt noch bleibt, damit dieser verdammte Virus nicht mehr weiter übertragen wird. Denn der mhm. ist immer noch im Land. Mhm. Ja.
Was wir gehört haben, bist du dann quasi mit Anweisung der liberianischen Regierung dann in die Region dann gefahren, wo du die Kliniken und so weiter betreust und machst. Und da wäre nochmal wichtig aus deiner Erfahrung, weil das hört man sonst ja wirklich nicht. Nochmal, wie ist es dann dort zugegangen?
Ja, ich kann da was von meinen persönlichen Erlebnissen kurz berichten. Das ist aber sehr traurig. Ich habe natürlich nach den Direktiven der dortigen Regierung dann mein Personal, 17 Leute an der Zahl, unterrichtet und sie angewiesen, wie sie sich verhalten sollen. Wir haben Chlor, was man dort eben benutzt zum Desinfizieren, bekommen die Leute alle angelernt, wie sie das benutzen sollen, zubereiten, verwenden, Hände desinfizieren, die Leute checken nach Temperatur, in Distanz halten, wenn sie erst einmal in die Kliniken kommen und. Aber was dann passiert ist, hat eben es alles lächerlich gemacht. Ein junger Kerl, der kam von ungefähr 20, 30 Kilometer Entfernung, gerade von der Beerdigung, ist zu einer Tante von mir, hat ihr Leid geklagt, wie schlecht es ihm geht. Und sie man nimmt seine Hand und toucht ihn an und so, oh, du armer Kerl und so. Geh doch zum Thomas an der Klinik. Mauerklinik, da im Busch und so, kriegst du kostenlose, gute Medizin, ja. Hat offen, geh hin, ja. Ist aber noch vorher zu einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der ihm eine Infusion gegeben hat, ihn aufbauen wollte zum Stärken, Feier. Feier ist zwei Tage später dann an inneren Blutungen gestorben. Fatou, meine Tante, die ist zwei, drei Wochen später gestorben. Im Haus waren 10 Kinder. Es ist für mich immer noch unerklärlich, dass 9 von den 10 Kindern überlebt haben. Fatou, Fatou hat man ganz jämmerlich beerdigt, ohne Brimborium, ganz schnell weg, ganz, ganz tief im Busch irgendwo, wo kein Mensch mehr hinkommt. War eine furchtbare Sache für meine Familie. Ja. Dann ist der junge Kerl, der Infizierte, eben tatsächlich zu meiner Buschklinik. Dummerweise an einer Klinik vorbei, die offen gehabt hätte, auch gute Medikamente. Meine Klinik war zum Glück zu, mein Personal war zum Glück nicht da, nicht anwesend. Hat dann sich immer schwächer gefühlt, hat sich von einem Heilpraktiker, würde man hier sagen, Rat geholt, hat sich behandeln lassen und dann innerhalb von wenigen Tagen ist es ihm so schlecht gegangen, dass er an inneren Blutungen auch verendet ist. Und natürlich haben dann die Menschen dort in der Kleinstadt, in Mawa, in den letzten Tagen und so besucht, in Hand gehalten, ihn gestreichelt. Und so haben wir dort jetzt hinten im Busch ein Massengrab von 39 Toten. 39 von meinen besten Freunden, auch man nennt ihn dort den Clan Chief, so eine Art Großhäuptling. Mhm. Ein Mann von einem unglaublichen Einfluss, ist jetzt in einem Grab bestattet, das nach nichts ausschaut. Also es ist eine Tragödie. Ja.
Und da denke ich, ist nochmal so deutlich geworden, dass wirklich diese Vorsichtsmaßnahmen, also ihre ganze Kultur umkrempelt, aber wenn man es nicht macht, dann gehen alle drauf, kann man das so sagen.
Also jetzt hat sich wirklich ein Bewusstsein gebildet. Ja. Es gibt kein Händeschütteln mehr, ja. Es gibt keine Umarmung mehr im Land. Überall stehen vor jedem Geschäft, vor jeder Bank, vor jeder Institution Chloreimer, die Security, die Türsteher passen auf, dass sich jeder die Hände desinfiziert. Es wird Non-Touch, also mit Infrarotthermometern Fieber gemessen. Selbstverständlich auch am Flughafen, selbstverständlich auch bei Ministerien und Krankenhäusern und so. Und Liberia ist seit längerer Zeit jetzt wieder absolut Ebola-frei. Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte zum Erzählen, wie furchtbar das Land unter dieser Ebola-Krise gelitten hat. Was wir ja aufgebaut haben mit unserer medizinischen Hilfsorganisation, was in 10 Jahren langsam hochgekommen ist, weil der Bürgerkrieg es zerstört hat, ist alles zunichte gemacht worden. Die Menschen haben bitter, bitter Hunger gelitten. Das zeigt sich so wann war das jetzt? Jetzt vor 2-3 Monaten ungefähr hat ein 18-jähriger Kerl sich erinnert, dass vor Monaten Hunde Leichen, Ebola-Leichen ausgebuddelt haben. Weil in der ersten Zeit, wo die Ebola-Toten noch nicht so viele waren, sind die schnell in der Erde verscharrt worden. Und nicht so tief wie jetzt, nicht 6 Fuß tief, sondern einfach viel flacher. Später sind sie natürlich professionell verbrannt worden in Krematorien. Jetzt haben Hunde manchmal diese Leichen ausgebuddelt. Und es ist nicht so, dass Hunde so geliebt werden wie in Deutschland. Die kriegen gar nichts zu fressen, müssen sich selber ihr Futter suchen. Also buddeln sie manchmal Leichen aus, die knapp unter der Erde sind, denn normalerweise werden Leichen in Liberia bestattet in richtigen Zementgräbern, fressen die und den Hunden hat das nichts angetan. Komischerweise sind aber dann später doch ein paar verendet und diese verendeten Hunde, einen davon jedenfalls, hat dieser 18-Jährige ausgegraben, zusammen mit einem Freund braten lassen auf dem Grill, ihn gegessen, diesen infizierten, doch infizierten Hund. Ganz kurze Zeit später, 2-3 Tage später, Ebola bekommen, ist gestorben. Und dann war eben das ganze Land wieder zurückgeschlagen, hat wieder angefangen zu zählen, die 2x21 Tage. Und naja, mein Land war wieder in die Schlagzeilen.
Ja, ich denke aber auch, also man kann, also ich versuche immer, wenn du redest, mitzudenken, was würde passieren, wenn das in München so wäre. Also rein medizinisch ist da dann wirklich nicht zu machen. All diese ganzen Verhaltensmaßnahmen, ob wir ja überhaupt die Disziplin hätten oder, also es wird ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das eine Regierung, die Verantwortlichen, das wirklich so rüberbringen, dass man sich auch dran hält. Das muss ja, ich denke nicht, dass das nur eine Angstreaktion ist, sondern das muss wirklich dann in die, ja, in die eigene Kultur, ins eigene, nicht nur Denken, sondern Handeln so
muss,
eingefleischt sein.
Muss eingefleischt werden, also Wahnsinn, ja, ne? Muss ich einverleibt werden, ja. Also Nigeria ist der reichste Staat eigentlich in Westafrika, Nigeria spricht man aus, der größte auch dort, der reichste Staat in Sachen wegen dem Öl dort.
Ja.
Und Tom Sawyer, ja, ein Liberianer, ist infiziert aus Liberia raus. Ja. Nigeria hat aufgeschrien, als er am Flughafen ankam, zusammengebrochen ist, in Lagos zusammengebrochen ist und dann, ich weiß gar nicht, wie viele, ungefähr ein Dutzend Menschen in Nigeria infiziert hat. Aber dieses starke, finanziell potente Land hat es schnell geschafft, diesen Ebola-Virus unter Kontrolle zu kriegen.
Ja. Das heißt, die Regierung hat auch wirklich dann Maßnahmen gemacht und auch Geld reingesteckt.
Ja, die haben das Geld, die haben die finanzielle Potenz dazu. Genauso die Vereinigten Staaten. Ja? Ja. Sind da Leute ausgeflogen worden, sind auch später welche dorthin infiziert dann in die Vereinigten Staaten und sind aber dann wirklich in Hochsicherheitstrakt gekommen, in Isolationszentren, wo sie optimals behandelt wurden, aber selbst dort hat es zwar dem ersten infizierten Arzt geholfen, aber dem nächsten Liberianer, der dann in die USA kam, dem nicht mehr, der war einfach zu weit fortgeschritten im Stadium. Also nicht jede Kultur, nicht jeder Zivilisationsstaat schafft es, gegen dieses verdammte Virus anzukämpfen.
Und die Nachbarstaaten, die nicht diese finanziellen Mittel haben,
sind
noch
jetzt
nicht Ebola-frei, oder auch?
Jein. Es hat jetzt wieder Rückschläge gegeben, ja. Also Sierra Leone hat jetzt wieder 1-2 Fälle, gerade vor ein paar Tagen, ja. Guinea ist frei, ja. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt, aber alle warnen eigentlich immer und sagen, der Virus wird nie verschwinden, wir müssen unsere Verhaltensweisen beibehalten, so. Und es ist eigentlich traurig, wenn ich dran denke, dass ich meine Freunde nicht mehr Hände schütteln kann, meine eigenen Familienmitglieder nicht mehr umarmen kann. Aber mein Gott, dafür überleben wir.
Das ist dann wahr. Och, wir sind schon fast wieder am Ende. Thomas, du musst auf jeden Fall noch mal kurz durchgeben, wenn Leute jetzt das gehört haben und sich weiter interessieren. Wie können die mit euch Kontakt aufnehmen?
Ja, natürlich die Homepage www.help-liberia.com. Ja. Unglaublich viel Information drauf, was wir in Deutschland tun, was wir in Liberia tun, ja, die Kontaktdaten. Ich freue mich über jede Mail. Wir haben Liberianer im Vorstand, die andere Liberianer auch in Deutschland suchen. Da sind wir immer dabei, unser Netzwerk zu vergrößern. Dann möchte ich aber auch noch darauf hinweisen, ja, dass
auf
wir
nochmal, wer mehr und genaueres wissen will, genau, du bist ja ziemlich aktiv und nochmal zwei Veranstaltungen, die du unbedingt ankündigen sollst.
Genau, gleich morgen eben, 22. September, Dienstag, ja, um 20 Uhr im Gasteig, im Kulturzentrum Gasteig in München, im Erdgeschoss, im Raum 0.111, ja. Da freue ich mich, wenn ich über unser Land, nenne ich es einmal, erzählen darf. Nicht nur über Ebola, sondern es ist ja so vielfältig. Ja? Man glaubt kaum, was dieses Land früher von diesen 55 anderen Ländern im Kontinent Afrika sich unterschieden hat. Und dann ein paar Wochen später, im Oktober, ne? In der Werkstatt neben dem Eine Welthaus.
Welthaus, genau, in dem Raum.
Das ist, welchen Datum? Am
20.10.
Am 20. Oktober, gell?
Oktober, ja. Im Eine Welthaus. Mhm. Da berichtest du nochmal über den ganzen medizinischen Bereich.
Da geht es dann um meine Reise und mehr ums Medizinische. Ja. Also da freue ich mich natürlich, Kolleginnen und Kolleginnen dann begrüßen zu dürfen. Ja.
Genau, du wolltest noch zu dem letzten Lied von dem bekannten Sänger was sagen?
Ja, das war Michael Jackson. Die allerwenigsten wissen, dass Michael Jackson dieses Lied Liberian Girl kreiert hat, weil er natürlich jetzt nicht direkt von Mutter und Vater, aber entfernte Abstammung, entfernte Verwandte in Liberia hat, ja. Er ist natürlich dort populär, also jeder Liberianer kennt jedes Lied dort.
Ah, gut. Ja. Ankündigungen habe ich noch mal ein ganz paar, aber wirklich nur ganz kurz. Jetzt am Samstag, 26.09. und 27.09. ist der Literaturweltmarkt wieder im Eine Welthaus. Am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag 10 bis 15 Uhr. Da kommt das moderne Antiquariat Eine Welt wieder mal nach München und über 1000 Titel hat dieser Verlag oder dieses moderne Antiquariat im Angebot und günstig und Weihnachten ist im Blick und da kann man sicher was Gutes finden. Und dann denke ich, ist interessant, ein Blick einfach reingoogeln, 9. Münchner Klimaherbst, der ist vom 12. bis 29. Oktober, das Programm ist sehr dick, Politik macht Klima und wir. Nord-Süd-Forum-mäßig sind wir dabei mit einer Ausstellung, die im Oktober zum Klimawandel da ist und dann speziell am Freitag, den 9. Oktober um 18.30 Uhr fängt es an, Stimmen aus dem Regenwald und dort bekommen wieder unsere Gäste aus dem peruanischen Regenwald von den Ashaninka mit Musik von Los Chavez, Literatur lesen, Getränke essen und so weiter. Das ist also sicher eine interessante Erfahrung in diesem ganzen Klimaherbstprogramm. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr. Einfach auf die Webseite gucken, Nord-Süd-Forum München. Und damit wir es nicht vergessen, sagst du nochmal, Thomas, wie man euch erreichen kann, weil vielleicht hat jemand gerade nicht aufgepasst.
Ja, ich gebe mal einfach unsere private Telefonnummer durch. Jetzt haben wir ein kleines Büro, ja. Aber alles ehrenamtlich betrieben in Grafrath bei Fürstenfeldbruck. Das ist die 08144 9966 945. Ja. Oder und die E-Mail.
Website einfach nochmal.
Die Website www.help-liberia.com, postmaster@helpliberia.com.
Ja. Ganz herzlichen Dank und wir hören auf. Wir können uns noch umarmen, wir haben keine Probleme, Gott sei Dank, aber Musik aus Liberia hast du noch zum
was Positives jetzt am Schluss.
Was Positives zum Schluss. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas.
Dankeschön, prima.